Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner. Heute ist Dienstag, der 17. Juni, und wir zeichnen diese Folge um 12.30 Uhr auf.
Und wir beleuchten heute zunächst den kriegerischen Konflikt zwischen Israel und dem Iran, der nicht nur Stabilität und Kräfteverhältnisse in der Region verändern und weitreichende geopolitische Folgen haben könnte, sondern sich auch ganz konkret auf den Krieg in der Ukraine auswirken dürfte.
Aber natürlich vergessen wir Russlands massive Angriffe auf Kiew und andere ukrainische Städte. Auch in dieser Ausgabe nicht. Wir gucken auf die G7 oder sollten wir vielleicht eher G6 plus Trump-Staaten sagen und informieren später wie gewohnt über die militärische Lage in der Ukraine. Aber zunächst zum Brennpunkt Nahost, Stefan, wo Israel seine Angriffe auf den Iran noch verstärkt.
So sieht es aus. Israels Luftwaffe muss die iranische Flugabwehr wohl nicht mehr fürchten, kontrolliert den Himmel über Teheran und setzt ihre Schläge gegen Atomanlagen, militärische Ziele und strategisch wichtige Infrastruktur des Mullah-Regimes fort. Auch Irans Generalstabschef Ali Shadmani hat die israelische Armee nach eigenen Angaben bei einem nächtlichen Angriff eliminiert, wie sie sagt. Er sei gleichzeitig Befehlshaber der iranischen Streitkräfte und der Revolutionsgarden gewesen, zudem wichtigster Berater von Irans geistlichem Oberhaupt Ali Khamenei. Das erheblich geschwächte Regime in Teheran scheint inzwischen kaum noch in der Lage zu sein, Vergeltungsschläge gegen Israel auszuführen, Kai.
Und die entscheidenden Fragen lauten: Lässt sich die Führung der Islamischen Republik trotz dieser Schwächung wirklich an den Verhandlungstisch bomben? Wie stark werfen die Angriffe den Iran tatsächlich in ihrem Versuch zurück, in den Besitz der Atomwaffe zu gelangen? Und zielt Israel nicht doch eher auf Regime-Change in Teheran? Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will von diplomatischen Lösungsversuchen augenscheinlich derzeit nichts wissen. Dem Erzfeind sei nicht zu trauen. Und wenn bei der Beseitigung der iranischen Bedrohung auch noch ein Regimewechsel herauskomme, umso besser. Aber lässt sich eine Eskalation dieses kriegerischen Konflikts verhindern oder droht ein verheerender Flächenbrand im Nahen Osten mit Auswirkungen weit über die Region hinaus?
Ja, solche und ähnliche Fragen haben uns von unseren Hörerinnen und Hörern erreicht. Wir wollen möglichst viel einordnen und bewerten und schauen dafür mal wieder nach Washington. Denn zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung ist die Air Force One schon wieder in den USA gelandet. Ziemlich abrupt hatte Donald Trump den G7-Gipfel in Kanada verlassen, war einen Tag früher abgereist, der brisanten Lage im Nahen Osten wegen. Es passieren gerade große Dinge, hatte der US-Präsident noch schnell den Journalisten zugerufen, als seien vage Andeutungen jetzt die richtige Medizin für eine alarmierte Welt. Und dann sagt Trump, es werde einen Deal geben, der Iran wäre bekloppt, das nicht zu tun.
I think a deal will be signed or something will happen, but a deal will be signed. And I think Iran is foolish not to sign one.
Ja, auf mich wirkt der ohnehin erratisch agierende Trump in diesen Tagen merkwürdig verunsichert und planlos. Nachdem der US-Präsident wegen der von ihm vorangetriebenen laufenden diplomatischen Bemühungen um ein erneuertes Atomabkommen mit dem Iran seinen Freund Benjamin Netanyahu zunächst ermahnt hatte, von Militärschlägen abzusehen, ist er nun voll des Lobes für Israels entschlossenes Handeln. Ist das glaubwürdig, Kai?
Aus meiner Sicht nicht besonders, ehrlich gesagt, denn wir wissen ja unter anderem aus Berichten amerikanischer Medien, dass Netanyahu Donald Trump schon seit Februar vergeblich zu einem Militärschlag gegen den Iran gedrängt hatte. Netanyahu sah offenbar eine historisch günstige Gelegenheit jetzt, nachdem die Terrormiliz Hamas im Gazastreifen weitgehend ausgeschaltet ist und auch die Hisbollah-Miliz im Libanon entscheidend dezimiert worden war und Irans Verbündeter Assad in Syrien gestürzt wurde. Also es wurden systematisch in den letzten Monaten Israels Feinde und Irans Unterstützer in der Region entscheidend geschwächt.
Ja, und zusammen mit den Houthi-Milizen im Jemen hatte sich diese vom Iran unterstützte, finanzierte und wohl auch gesteuerte sogenannte Achse des Widerstands nach Beginn des Gaza-Krieges noch stärker auf den Erzfeind Israel eingeschossen.
Und Netanyahu wollte ja unbedingt Donald Trump an Bord haben für die Militärschläge gegen den Iran. Warum scheint so ein bisschen auf der Hand zu liegen, oder Stefan? Weil gänzlich auf sich gestellt so ein Angriff natürlich schwierig ist.
Ja, das vor allem, weil etliche von Irans Atomanlagen tief unter der Erde liegen, wie etwa die Urananreicherungsanlage Fordo unweit der heiligen Stadt Qom. Sie soll 60 bis 90 Meter tief unter einem Berg eingegraben sein. So etwas kann man nur mit den schweren bunkerbrechenden Bomben made in USA zerstören, sagen Experten.
Und das ist ja genau eins der Schlüsselprobleme. Israel kann auf sich allein gestellt, so die einhellige Meinung von Militärexperten, das iranische Atomprogramm nicht im Handstreich zerstören.
Israel alone cannot delay the nuclear program of Iran by a significant time period. Probably several weeks, probably a month.
Israel allein kann das Nuklearprogramm Irans nicht entscheidend schwächen. Es kann es verzögern, wahrscheinlich einige Wochen oder Monate. So sagte es der ehemalige israelische Premierminister Ehud Barak bei den Kollegen von CNN. Was Israel nämlich nicht in seinem Arsenal hat, sind bunkerbrechende Bomben, die wohl nötig wären dafür. Denn der Iran versteckt ja, du hast es gesagt, die sensibelsten Teile seines Programms tief unter der Erde. Und es ist ja strategisch auch verteilt, dieses Atomprogramm, auf mehrere Standorte. Mindestens 4 wichtige gibt es da. Und um die so zu erreichen, dass man dort entscheidende Zerstörung anrichtet, wäre man wohl auf US-Aufklärung angewiesen und auch auf Luftbetankungsmöglichkeiten, über die in der Form nur die USA verfügen. Netanyahu behauptet trotzdem, das Atomprogramm Irans sei um Jahre zurückgeworfen. Jetzt lautet die Frage, denke ich, wie weit zu gehen eigentlich Donald Trump bereit ist. Lass mich nur daran erinnern, dass die USA in Trumps erster Amtszeit zur Bekämpfung des Islamischen Staats in Afghanistan 2017 mal eine Megabombe abwerfen ließen, eine sogenannte, und Trump dann anschließend damit prahlte. Aber Nahost ist jetzt auch nicht Afghanistan natürlich.
Genau, und die zweite Amtszeit ist nicht wie die erste. Er ist ja diesmal im Wahlkampf angetreten, auch mit dem Versprechen, Kriege zu beenden und die USA nicht in weitere Konflikte zu verstricken. Ein klarer Zielkonflikt zwischen der Rolle der Weltmacht und eher isolationistischen Reflexen, die hatten sich am Ende wohl durchgesetzt, deshalb wohl das Bemühen um eine diplomatische Lösung.
Inzwischen lässt Trump aber auch US-Kriegsschiffe in die Region verlegen, hatte zuvor bereits alle Anwohner Teherans über sein eigenes Social-Media-Netzwerk aufgerufen, die Hauptstadt doch zu verlassen. Bisher hatten die USA stets betont, dass sie nicht in die israelischen Angriffe verwickelt seien. Und Trump erklärte auch, er wolle etwas viel Besseres als einen Waffenstillstand in Nahost, was ja alles Mögliche am Ende dann heißen kann. Wie würdest du das alles deuten, Stefan, als Zeichen, dass die USA dann doch vielleicht bald selbst aktiv und offen ins Kriegsgeschehen eingreifen könnten?
Na, das wird er zu vermeiden suchen, will aber auf der anderen Seite natürlich auch nicht schwach wirken. Und mir scheint es so zu sein, als würde Trump eher hinterherhinken, also notgedrungen mitmachen bei dem, was da so schnell passiert. Bevor wir uns eingehender mit Israels Luftangriffen und Geheimdienstoperationen befassen, will ich sagen, dass wir in dieser Ausgabe natürlich auch die völkerrechtlichen und geopolitischen Aspekte dieses kriegerischen Konfliktes beleuchten wollen. Ich habe dazu gerade mit Andreas Reinicke gesprochen, der erfahrene Diplomat und Nahostexperte, leitet das Deutsche Orient-Institut in Berlin. Ich habe ihn zunächst gefragt, ob er Israels Militärschläge gegen den Iran als Selbstverteidigung einstuft.
Es handelt sich schlicht um einfach um einen, man muss es mal so deutlich sagen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg.
Seine Begründung und das ganze Interview gleich. Aber jetzt erstmal, wie versprochen, mehr Kontext zu den Militärschlägen der Israelis. Sie treffen mit bis zu 200 Kampfjets verschiedene Atomanlagen, schalten gleich zu Beginn der Angriffe weite Teile der iranischen Luftverteidigung aus, unter anderem mittels hunderter israelischer Drohnen, die von einer geheimen Basis oder Fahrzeugen auf iranischem Territorium aus starten. Die Israelis zerstören Flugabwehrsysteme und auch ein Drittel der ballistischen Boden-Boden-Raketen des Erzfeindes und töten gezielt die entscheidenden Köpfe des iranischen Militärs, der Revolutionsgarden, des Geheimdienstes, führende Atomwissenschaftler und auch Polizeikräfte, wie wir aus dem Iran hören, Kai. Das hätte Israels Auslandsgeheimdienst Mossad ohne zahlreiche Informanten und Kollaborateure kaum geschafft. Solche gezielten Aktionen werden also von langer Hand vorbereitet, oder?
Ja, spontan können solche groß angelegten und präzisen Angriffe natürlich nicht funktionieren. Offenbar hatte der israelische Geheimdienst bereits Ende vergangenen Jahres Drohnen in Koffern, Containern, in Lastwagen in den Iran geschmuggelt, was dann ja von der Durchführung her doch stark an die Aktion Spinnennetz der Ukraine gegen Russlands strategische Bomber auf russischem Territorium erinnert, ohne dass ich jetzt irgendwie eine Theorie in die Welt setzen möchte, wer hier von wem kopiert hat. Das ist nur ein Beispiel dafür, von wie langer Hand das alles vorbereitet gewesen sein muss. Dann hat Israel natürlich bei früheren Angriffen und auch mit Hilfe von Geheimdienstinformationen sehr genau ausgekundschaftet, wo die iranische Luftwaffe welche Verteidigungsstellungen hat, zum Teil auch russische Verteidigungsstellungen hat und wie sie funktionieren. Und nicht zu vergessen, die iranischen Proxys oder Stellvertretermilizen Hamas und Hisbollah gelten als kaum noch handlungsfähig. Und nach dem Sturz des syrischen Diktators Assad fehlte dem Mullah-Regime tatsächlich sein wichtigster Verbündeter in der Region. Das hatten wir ja gerade schon besprochen. Was aus meiner Sicht aber auch dagegen spricht, dass daraus jetzt noch ein größerer Flächenbrand in der Region entsteht.
Wir haben die strategischen und operativen Fähigkeiten von Israels Militär angedeutet, mindestens angedeutet. Bislang galt auch die Luftverteidigung als beispielhaft. Das Iron Dome, also eiserne Kuppel genannte System zur Abwehr von Raketen, Artillerie und Mörsergranaten, das im Zusammenspiel mit den Flug- und Raketenabwehrsystemen David's Sling, also oder David's Sling zu Deutsch Schleuder Davids und Arrow, also Pfeil, ziemlich effektiven Schutz bietet, kam durch zeitweise massive Angriffe des Iran in den vergangenen Tagen an seine Grenzen. Israels beschussgewohnte Bevölkerung war schockiert über die Schäden und Zerstörung. Ist der Schutz doch nicht so gut, wie alle sagen?
Der Schutz ist grundsätzlich gut und umfassend, aber er wird bei Großangriffen dieser Natur dann doch an der einen oder anderen Stelle löchrig, dieser Schutzschirm. Nochmal zur Erinnerung, du hast es ja auch schon gerade angedeutet, Israel hat diesen mehrschichtigen Abwehrschirm, den Iron Dome für Kurzstrecken, die David-Schleuder für Mittelstrecken und Arrow für Langstrecken ballistische Raketen. Diese unterschiedlichen Schichten fangen tatsächlich einen Großteil der iranischen Raketen, der Drohnen ab. Und unser Korrespondent Julio Segador hatte ja heute früh auch berichtet, zum Beispiel, dass er große Teile der Nacht im Schutzbunker verbracht hatte, aber es keine Verletzten zumindest bei diesem iranischen Angriff gab. Aber wenn eben in dieser Masse plus Drohnen und auch Decoy-Drohnen, also Köder, auf Israel abgefeuert werden, dann kann eben nicht alles abgefangen werden. Noch wirksamer wird das, wenn, wie bereits bei vorigen Angriffen geschehen, Alliierte übrigens helfen, auch mit Kampfjets zum Teil iranische Raketen zu stoppen. Das ist in dieser Situation dann offenbar aber bislang nicht der Fall gewesen.
Manche Beobachter der israelischen Angriffe auf Ziele im Iran können ja ihre Bewunderung für koordinierte und zumindest präzise wirkende Militärschläge und Mossad-Killerkommandos nicht verhehlen. Aber jetzt mal ganz unabhängig von völkerrechtlichen Fragen, die wir gleich noch mit unserem Experten beantworten, fragen sich auch in sozialen Netzwerken gerade viele, warum das israelische Militär mitten im Iran hochkomplexe Operationen durchführen kann, aber im kleinen Gazastreifen vor seiner Haustür so brutal und scheinbar wenig gezielt vorgeht, mit inzwischen ja Zehntausenden zivilen Opfern.
Ich glaube, das kann ich kurz machen. Es ist eben etwas völlig anderes, eine Terrororganisation wie Hamas zu bekämpfen, die asymmetrisch Krieg führt, die sich hinter zivilen Zielen versteckt zum Beispiel. Das ist was anderes als chirurgische Schläge gegen Atomanlagen oder Raketenstellungen durchzuführen. Das hat ja, und damit sind wir wieder kurz in Afghanistan, Stefan, die Erfahrung am Hindukusch gezeigt. Ein Gegner, der die technische, militärische Überlegenheit aushebeln kann, gewinnt zum Teil auch Kriege gegen Großmächte, ohne dass ich jetzt damit sagen will, dass die Hamas diesen Krieg gewinnt. Aber Israel war mit diesen chirurgischen Schlägen im Iran vermutlich deutlich erfolgreicher bislang als bei der Bekämpfung der Hamas.
Kann man denn sagen, dass das, was in Nahost passiert, auch Auswirkungen hat auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine?
Unmittelbar und sofort vielleicht nicht, wenn man sich ansieht, dass Russland ja unbeirrt weitermacht mit seinen massiven Luftangriffen. Aber Mittelbar und langfristig wird das aus meiner Sicht durchaus Folgen haben. Zum einen ist Iran nun erstmal mit sich selbst beschäftigt, wird kaum in der Lage sein, in großem Stil Shahed-Drohnen etwa oder ballistische Raketen an Russland zu liefern, wie es das getan hatte in der Vergangenheit mit den FAT-360-Kurzstreckenraketen zum Beispiel. Das zum Thema iranische Hardware, aber wir können das Ganze ja mal umdrehen und nach dem russischen Schutz für den Iran fragen. Da muss man ja feststellen, dass die iranische Flugabwehr, zum Teil geliefert aus Russland, chancenlos war gegen Israels moderne F-35-Kampfjets. Und dann hatten Russland und Iran ja ein umfassendes Kooperationsabkommen erst im Januar unterzeichnet, auch mit einem etwas vagen Schutzversprechen. Aber natürlich wird Russland nicht in diese Kampfhandlungen eingreifen, genauso wenig wie es das in Syrien getan hatte. Und damit dürften sich weltweit Regime und Regierungen die Frage stellen, was Moskaus Schutzversprechen im Ernstfall wert sind. Ich denke auch an die Region, in der ich mich hier befinde, in Westafrika zum Beispiel. Plus, Putin kann eigentlich live dabei zusehen, nachdem in der Region mit dem Assad-Regime, hatten wir bereits besprochen, ein enger Verbündeter weggebrochen war, wie nun ein zweiter entscheidend geschwächt wird. Es ist, denke ich, nicht übertrieben zu sagen, dass Moskaus Einfluss in der Welt gerade empfindlich heruntergedimmt wird.
In der Ukraine selbst allerdings versucht Putin zu beweisen, dass er nach wie vor handlungsfähig ist mit den bereits von dir erwähnten tödlichen Luftschlägen.
Ja, mit einem der tödlichsten gar seit Beginn dieses Angriffskriegs. Mit 440 Kampfdrohnen und 32 Raketen habe Russland sein Land angegriffen. In der Nacht zu diesem Dienstag erklärte der ukrainische Präsident Zelensky und sprach von, Zitat, purem Terrorismus. In der Hauptstadt Kiew berichteten Journalistenkollegen von fast 9 Stunden Luftalarm in der Nacht. Es gab zahlreiche Explosionen in einem Hochhaus, seien mehr als 40 Wohnungen zerstört worden, erklärte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko. Auch andere zivile Ziele, Bildungseinrichtungen und Infrastruktur wurden nach ukrainischen Angaben getroffen. Schon am Morgen war von 15 Toten und Dutzenden Verletzten die Rede. Und auch die Stadt im Süden der Ukraine, Odessa, wurde erneut angegriffen. Das alles, Stefan, unterstreicht, denke ich, 2 Dinge. Die Dringlichkeit, mit der der Westen weitere Raketenabwehr eigentlich liefern müsste an die Ukraine. Unter anderem erhofft sich Zelensky ja von den USA weitere Patriot-Flugabwehrsysteme. Aber die US-Waffenhilfe, das wissen wir, stockt. Und zweitens ist für die Ukraine wie für die Europäer gleichermaßen klar, dass nur mehr Druck Putin davon abhalten kann, mit solcherlei Angriffen weiterzumachen. Putin greife an, Zitat, weil er es sich leisten könne, den Krieg fortzusetzen. Das hat Zelensky wörtlich so geschrieben.
Und damit sind wir eigentlich schon bei den G7, diesem ersten Treffen seit Trumps Amtsantritt in Kanada, bei dem am meisten Schlagzeilen wohl machte die verfrühte Abreise des US-Präsidenten, der sich den zweiten Tag komplett schenkte, weil er, wie wir erwähnt haben, wegen Nahost zurück müsse nach Washington.
Ja, und deutlicher kann man gar nicht die Botschaft von America First oder America Alone, wie einige auch sagen, in die Welt tragen. Wenn es wichtig wird, dann handeln die USA ohne ihre traditionellen Verbündeten, so das Signal. Und was außerdem nicht zu unterschätzen ist, dem eigens und über Zwischenstopp in Österreich angereisten ukrainischen Präsidenten Zelensky entging mutmaßlich eine wichtige Chance, nochmal unter 4 Augen mit Trump zu reden. Das hatte ja im Vatikan seinerzeit, wir erinnern uns an die beiden im fast innigen Gespräch, recht gut funktioniert. Andere, wie der deutsche Kanzler Friedrich Merz, bekamen ihre 20 Trump-Minuten, ohne dass derzeit klar ist, was damit bewirkt wurde. Zumal Trump ja auch im Social-Media-Fernduell mit Frankreichs Staatspräsident Macron Kanada verlassen hat, auf den er offenbar sauer war, weil der nahegelegt hatte, dass Trump sich um eine Waffenruhe in Nahost bemühen wolle. Darum gehe es nicht, sondern um etwas viel Größeres, hat ja der US-Präsident wissen lassen.
Immerhin aber, Washington trägt eine gemeinsame Erklärung zum Thema Nahost mit. Das war vorher nicht so klar, dass man sich darauf würde einigen können, oder?
Ja, das finde ich, sollte man auch nicht kleinreden. Iran wird in diesem Text als die Hauptquelle regionaler Instabilität und des Terrors bezeichnet und Israels Recht auf Selbstverteidigung betont. Immerhin ein kleines, versöhnliches Signal der G7-Einigkeit also. Ich war selber damals mit dabei, als es 2018 so ein G7-Treffen mit Donald Trump am Tisch ebenfalls in Kanada damals gab. mit Merkel statt Merz. Seinerzeit waren alle noch wie vor den Kopf gestoßen, als Trump diese letzte Sitzung zum Thema Klima schwänzte und dann aus der Air Force One heraus per SMS mitgeteilt hat, er werde übrigens die Gipfelerklärung nicht mittragen. Dass er am liebsten Russland mit am Tisch hätte, hatte er ohnehin schon kundgetan, wie er jetzt auch wieder bei diesem Gipfel. In gewisser Weise hat man aus Trump-Jahren dann doch gelernt, erstens von nichts mehr überrascht zu sein und zweitens versucht man es gar nicht erst mit einer ausführlichen gemeinsamen Gipfelerklärung, damit es eben nicht zu deutlich wird vor aller Welt, dass man es doch eher mit G6 plus 1 oder G6 plus Trump zu tun hat. Also hieß die Devise, Trump irgendwie an Bord halten, was die Unterstützung der Ukraine betrifft, und möglichst ihn auch zu überzeugen, dass mehr Druck auf, dass schärfere Sanktionen gegen Russland dringend notwendig sind, wenn man irgendwann zu Frieden gelangen will.
Insofern sind wir dem Frieden in der Ukraine keinen Schritt näher gekommen?
Nee, es deutet nichts darauf hin, denn es gibt ja erstens keinen Verhandlungsfortschritt bei den Gesprächen Russland-Ukraine. Nahost bindet derzeit die Aufmerksamkeit von US-Präsident Trump und entscheidend aus meiner Sicht, es klingt nicht danach, als sei man von europäischer Seite weitergekommen bei dem Versuch, Trump bei Sanktionen auf seine Seite zu ziehen. Unter anderem will man ja einen Preisdeckel für von Russland bezogenes Öl. Vergessen Sie nicht, dass Sanktionen uns eine Menge Geld kosten, ließ Trump noch ausrichten und damit die Dinge im Ungefähren, was Sanktionen betrifft. Es bleibt dabei, man weiß nicht, was er als nächstes tut. Mein Eindruck ist, der US-Präsident und selbsternannte Dealmaker scheint dieses Ziel schweigender Waffen derzeit nicht ernsthaft weiter zu verfolgen. Erstmal hatte er kundgetan, dass er von beiden Seiten, sowohl von Russland als auch von der Ukraine, enttäuscht sei. Und es ist ja so, dass der Krieg auch an den Frontlinien weitergeht, Stefan. Mit leichten russischen Landgewinnen im Norden der Ukraine, in der Region Sumy, auch wenn die ukrainische Seite hier von Personalproblemen der russischen Armee spricht. Und auch mit einem langsamen Vorrücken Russlands im Osten der Ukraine, im Donbass, zuletzt unter anderem in der Region Toretsk.
Was passiert ist in den letzten Tagen? Russland hat der Ukraine wie zugesagt die sterblichen Überreste von 6.000 gefallenen Soldaten übergeben.
Ja, das ist das einzige winzige Kommunikationsfenster, durch das sich beide Seiten derzeit verständigen können. Russland hat in der Tat der Ukraine mehr als 6.000 Leichname übergeben. Die meisten von ihnen stammen laut ukrainischen Quellen aus der Region Kursk, da also, wo die Ukraine diesen Überraschungsangriff vergangenen Sommer gestartet hatte und mittlerweile wieder weitgehend verdrängt wurde. Russland kündigte auch an, noch mehr Soldatenleichen übergeben zu können. Auch wird weiter über den Austausch Kriegsgefangener gesprochen. Hier wird also kommuniziert, aber sonst liegt man weit auseinander in Sachen Direktgespräche, also wenig Hoffnung in der Frage Feuerpause erstmal.
Auch nicht wirklich optimistisch. Leider klingt der aktuelle Bericht der Friedensforscher vom renommierten Stockholmer SIPRI-Institut.
Nein, bei SIPRI sieht man ein neues nukleares Wettrüsten heraufziehen. Das ist keine überraschende Botschaft angesichts der Tatsache, dass wichtige Atomwaffensperrverträge ja von Russland einseitig verletzt und dann aufgekündigt und nicht verlängert wurden. Und es ist auch bekannt, dass die Nuklearmächte ihre Arsenale modernisieren derzeit. Und was als entscheidendes Element hinzukommt, China ist dabei, in rasantem Tempo aufzuholen. Derzeit noch befinden sich 90% aller Nuklearwaffen in den Händen Russlands und der USA. Doch, so schätzt man bei SIPRI, in den kommenden 20 Jahren könnte China so aufholen, dass es mit den USA gleichzieht.
Wir sehen ein neues nukleares Wettrüsten in einer komplizierteren Situation als früher. Da gab es zwei Supermächte, die USA und Russland. Jetzt befinden sich drei Mächte in einer Dreiecksbeziehung. Das macht es deutlich schwieriger, sich auf Maßnahmen zur Rüstungskontrolle zu einigen.
So fasst es erstmal wenig optimistisch der Direktor des SIPRI-Instituts, Dan Smith, zusammen.
Ich danke dir, Kai, und bespreche den kriegerischen Konflikt im Nahen Osten nun mit einem ehemaligen Diplomaten und Kenner der Region. Dr. Andreas Reinecke war unter anderem Botschafter in Syrien und Tunesien und leitet das Deutsche Orient-Institut in Berlin. Willkommen bei Streitkräfte und Strategien.
Danke, Herr Niemann.
Nach diesen Tagen heftiger gegenseitiger Angriffe zwischen Israel und dem Iran, für wie gefährlich halten Sie die Lage?
Ich halte sie für sehr gefährlich, weil wir im Augenblick noch nicht absehen können, erstens, was die tatsächliche Intention der Israelis ist, zweitens, wie es weiter ausgehen wird. Und es gibt die Chancen darauf, dass nicht nur das Land Iran in ein Chaos stürzen könnte, sondern dass es auch Unruhen in der Gegend hervorrufen könnte, in der gesamten Region, sind groß, weil wir im Augenblick einfach die Entwicklung nicht abschätzen können. Also es ist schon sehr besorgniserregend.
Nun haben ja die G7-Staaten inklusive Deutschlands betont, Israel habe das Recht auf Selbstverteidigung und der Iran dürfe niemals in den Besitz einer Atombombe gelangen. Wie bewerten Sie das?
Also, dass Iran niemals in den Besitz einer Atombombe geraten dürfe, ist, glaube ich, eine sehr richtige und sehr wichtige Feststellung. Das ist ja nicht nur wir Europäer, die das sagen, sondern auch die arabischen Nachbarstaaten sagen dieses auch. Und sie haben ja deswegen dem Iran immer mit großer Skepsis gegenübergestanden. Dass Israel hier ein Recht auf Selbstverteidigung hat, ist allerdings, glaube ich, auch unter Völkerrechtlern doch etwas sehr weit hergeholt. Ich glaube, es handelt sich hier um einen ganz schlichten und einfachen Angriffskrieg Israels. Der ist nicht gerechtfertigt durch einen Akt der Selbstverteidigung, weil Israel nicht angegriffen worden ist. Es ist auch kein Präventivkrieg, weil ein Angriff auch nicht unmittelbar bevorstand. Im Gegenteil, man verhandelte ja sogar noch, sondern es handelt sich schlicht um einfach um einen, man muss es mal so deutlich sagen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Der mag militärisch geboten gewesen sein, das lasse ich jetzt mal beiseite, aber wenn man es einfach mal so formuliert, war das so. Deswegen ist es schon eine Erklärung, die wahrscheinlich in vielen Gegenden der Region, aber auch des globalen Südens auf wenig Verständnis stoßen wird.
Nun sagen die Israelis, sie konnten nicht länger warten. Stimmt das denn wirklich?
Da gibt es zwei Dinge. Erstens, die Verhandlungen über ein Atomabkommen liefen ja noch. Also zu sagen, man kann nicht länger warten, weiß ich nicht, denn es gab ja durchaus einige Möglichkeiten. Das ist das Erste. Das Zweite, wahrscheinlich unter militärischem Gesichtspunkt konnte Israel nicht länger warten, denn offensichtlich ist diese Aktion ja von langer Hand vorbereitet gewesen mit Agenten dort direkt im Lande, ähnlich wie dies die Ukrainer in Russland gemacht haben, auch mit Drohnen, die dort ins Land geschmuggelt worden sind. Also schon eine sehr komplexe und natürlich auch höchst professionelle Vorbereitung. Die kann man nicht auf Dauer aufrechterhalten, sondern muss sie entweder dann irgendwann einmal absagen oder muss sie eben durchführen. Also unter diesem Gesichtspunkt konnte Israel wahrscheinlich nicht länger warten. Unter politischen Gesichtspunkten, glaube ich, hätte man noch eine ganze Menge Verhandlungsmöglichkeiten gehabt. Und deswegen sind ja auch die anderen arabischen Staaten so zurückhaltend gegenüber dem jetzigen Krieg, weil sie eben die Verhandlungschancen noch nicht ausgeschöpft sahen.
Jetzt gucken wir mal auf die israelischen Schläge gegen den Iran. Atomanlagen bombardieren, militärische Einrichtungen, die Raketenproduktion zum Teil treffen. Killerkommandos, man kann es so sagen, töten Atomwissenschaftler auch, nicht nur hochrangige Militärs. Sie haben das völkerrechtlich schon bewertet. Können Sie denn daraus die Kriegsziele Netanjahus ablesen?
Es gab zwei Entwicklungen. Die ersten Kriegsziele, mit denen Netanjahu ja auch das israelische Volk unterrichtet hat und auch die Öffentlichkeit, ist eben eine Zerstörung und Schwächung des Atomprogramms mit den Konsequenzen, die Sie gerade geschildert haben. Wir sehen jetzt aber, dass es offensichtlich weitergeht. Netanjahu hat ja auch in einer Videobotschaft in Englisch übrigens an die Iraner, aber letztendlich und deswegen in Englisch auch an die Welt zum Ausdruck gebracht, dass es letztendlich einen Regimewechsel herbeiführen will. Deswegen gehen die Attacken ja auch weiter. Also gestern wurde der Staatsfernsehen attackiert, es wurde die Telekommunikationszentrale attackiert, es wurden Erdgas- und Erdöleinrichtungen attackiert. Das südliche Erdgasfeld, was Iran gemeinsam mit Katar hat, ist ein Feld, das ausschließlich zur Versorgung des Irans mit Strom und Energie dient und nicht exportiert wird. Also man sieht, das hat mit Atomanlagen nichts mehr zu tun. Und da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, ist diese Art von Kriegsziel, also ein Regime-Change, wie man das jetzt auf Neudeutsch so gerne sagt, ist das noch in irgendeiner Art und Weise vom Völkerrecht gedeckt oder ist es auch politisch sinnvoll und militärisch sinnvoll?
Dann reden wir mal darüber. Zunächst mal beim militärischen. Die Frage, lässt sich das Atom- und Raketenprogramm des Mullah-Regimes einfach so wegbomben? Also haben Sie das Gefühl, dass Israel sein militärisches Ziel erreichen kann, ohne Hilfe?
Also zu einem Großteil sicherlich. Also die Militäranlagen, die Raketenprotektionsanlagen, Sie haben es vorhin geschildert, sind sicherlich stark beschädigt. Und das im Einzelheiten muss man sich das vor Ort anschauen. Aber die Wahrscheinlichkeit und Plausibilität, dass dort sehr viel kaputt und zerstört ist, ist, glaube ich, schon sehr hoch. Ob die ganze Urananreicherung und die Anlagen, die versteckt sind unter der Erde, und zwar zum Teil ja unter vielen Meter dicken Betondecken oder in Fado dort in den Bergen, ob die auch zerstört sind, danach sieht es im Augenblick nicht aus. Und nach allem, was wir wissen, ist das auch nur möglich mit diesen bunkerbrechenden Waffen, wie man so schön sagt. Das sind wiederum amerikanische Waffen, die müssen transportiert werden von amerikanischen Bombern. Und solange die Amerikaner hier nicht eingreifen werden, wird dieser Teil des Zieles nicht erreicht werden. Aber sicherlich wird die Produktion von, es geht ja nicht um Atomwaffen, das ist ja letztendlich nur also das vermutete Ende, sondern auch vom Atomenergie ist sicherlich weitgehend erschwert, wenn nicht zerstört worden, gar keine Frage.
Über die Amerikaner reden wir gleich noch gesondert, aber wir wollten uns der Regimewechselfrage nochmal widmen. Wie realistisch ist denn, dass das Mullah-Regime fällt? Und die Frage ist ja auch, wie geht es dann weiter?
Ja, die Frage ist zunächst mal, fällt es? Man hat nun verschiedene Leute getötet. Der Präsident ist nicht getötet worden. Der Ayatollah Ali Khamenei ist ebenfalls nicht getötet worden. Trump hat ja selber gesagt, er sei dagegen gewesen. Die Option habe es gegeben und mag es möglicherweise auch geben. Aber selbst wenn diese Personen sterben, ist damit ja noch nicht gesagt, dass das Regime als solches auch wirklich untergeht. Das ist ja doch ein sehr weit verbreitetes Regime. Das sind die Revolutionsgarden, die auch ökonomische Interessen haben, auch eine ganze Reihe von anderen Mullahs. Also nur aus der Luft ein Regime zu ändern, ist in der Vergangenheit noch nie erfolgreich gewesen. Wir haben ja das Beispiel Irak. Dort hat Vater Bush, wenn ich das mal so sagen darf, ja Kuwait befreit und hat Saddam Hussein angegriffen, ist aber nicht nach Bagdad gegangen und hat auch nicht Saddam Hussein getötet, weil er sagte, das Land soll trotz aller Schwierigkeiten stabil bleiben. Das hat dann der Sohn gemacht mit der Bemerkung Mission accomplished. Wir haben gesehen, dass das Land letztendlich in Chaos gestürzt ist und dass dann ja die ISIS sich entwickelt hat von Anhängern von Saddam Husseins. Also man kann damit schon ahnen, wie schwierig das ist. Und das ging aber nur, weil tatsächlich amerikanische Bodentruppen, und zwar in ganz massivem Ausmaße, dort waren. Es ist nicht zu erkennen, dass israelische Bodentruppen dorthin gingen. Das wäre ja reines Selbstmord. Und auch die Amerikaner haben ja ersichtlicherweise keine Neigung, da mit Bodentruppen reinzugehen. Deswegen ist es auch interessant, dass der Iran das natürlich auch weiß. Und die Iraner, man darf man nicht unterschätzen, die iranische Politik. Sie haben eigentlich in den vergangenen 2 Jahren vieles getan, um die Israelis nicht zu provozieren und vor allem die Iraner nicht zu provozieren. Denn das Ziel von Netanyahu ist immer gewesen, weil er diese von mir gerade geschilderte Schwäche kennt, die Amerikaner mit hineinzuziehen. Und genau das haben die Iraner immer vermieden. Jetzt zum Beispiel wäre es so, dass der Iran möglicherweise die Straße von Hormuz sperren könnte. Da kann man 1-2 Schiffe versenken, dann ist die offenbar sehr schmale Fahrrinne blockiert. Das würde etwa 1/5 der Erdgasproduktion, des flüssigen Erdgases stoppen, weil die Schiffe dort nicht mehr durchkämen. Und auch die amerikanische Marine, die dort einen großen Stützpunkt hat im Persischen Golf, würde von ebenfalls betroffen sein. Das würde wahrscheinlich die Amerikaner mit in den Krieg hineinziehen. Genau das haben die Iraner aber nicht getan. Sie haben genau diese Dinge alle nicht getan. Man hat auch nicht amerikanische Militärbasen angegriffen, weil das auch als Provokation empfunden würde. Also man versucht alles, um die Amerikaner dort nicht mit hineinzuziehen. Also daran sieht man, wie die politische auch Stimmungslage und die taktischen Überlegungen im Augenblick gehen.
Benjamin Netanyahu soll versucht haben, Trump monatelang dazu zu bewegen, mitzumachen, hören wir aus Washington von US-Medien. Das ist nicht gelungen. Donald Trump wollte diplomatische Bemühungen verstärken, einen Atomdeal wieder hinzubekommen mit dem Iran. Wie bewerten Sie Trumps Verhalten, dass er nicht mitmachen wollte und jetzt aber den Anschein erweckt, als würde er zumindest gutheißen, was Netanyahu dort tut?
Da muss man natürlich die Psychologie des amerikanischen Präsidenten im Auge haben. Zum einen ist es offensichtlich so, dass Trump als Ziel hat, keine neuen Konflikte im Ausland zu starten. Damit ist er angetreten, damit ist er gewählt worden, im Gegenteil. Deswegen ja unter anderem auch seine Haltung im Ukraine-Konflikt und anderen Situationen. Wenn man das einmal unterstellt, dass es so ist, dann kann er natürlich nur versuchen, diesen Konflikt auf friedliche Art und Weise zu lösen, beziehungsweise eben diese Verhandlungen mit dem Iran aufzunehmen, die ja durchaus auf einem realistischen Wege sich bewegten. Nicht? Das ist schwierig, die Iraner sind harte Verhandler. Die werden nicht so einfach einknicken, wie möglicherweise Trump sich das erwarten würde. Und das hat vielleicht auch dazu geführt, dass er dann letztendlich Netanyahu grünes Licht gegeben hat oder zumindest es kein rotes Licht gegeben hat. Aber es war auf dem Wege. Ob sich das jetzt ändert, das weiß man jetzt nicht. Wir haben ja die unterschiedlichen Stellungnahmen zunächst von Außenminister Rubio und dann von Trump selber auch gesehen. Und ich weiß, die Meldungen sind ja noch etwas unübersichtlich, aber es scheint ja doch so zu sein, dass nun auch amerikanische Tankflugzeuge entweder im Einsatz sind oder in Einsatz kommen, um damit die Israelis auch bei ihrem Angriff auf den Iran zu unterstützen, weil die Flugzeuge halt sonst wieder zurückfliegen müssten, die 1000 Kilometer bis Israel neu getankt und dann wieder weiter. Damit haben sie nur eine geringe Operationsfähigkeit. Mit Tankflugzeugen geht das sehr viel einfacher und anscheinend scheinen diese Tankflugzeuge, die möglicherweise schon im Einsatz sind, von syrischem Gebiet aus zu operieren, also syrischem Luftraum.
Halten Sie es für realistisch, dass diese bunkerbrechenden Bomben, die man braucht, um die unterirdischen Atomanlagen nachhaltig zu treffen oder zu zerstören sogar, dass diese bunkerbrechenden Bomben geliefert werden oder beigesteuert werden von den USA? Also dass Trump doch aktiv sich beteiligt an den Luftschlägen im Iran?
Das ist jetzt Spekulation, das weiß ich nicht. Aber ausschließen würde ich es nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese G7-Erklärung, die ja doch ziemlich weitgehend eine amerikanische Position übernimmt und die gar nicht unbedingt den europäischen Positionen entspricht, genau aus diesem Grunde auch entstanden ist, weil man eben erreichen will, dass die Amerikaner gerade nicht eingreifen und damit nicht es zu einer weiteren Eskalation kommt. Das ist jetzt Vermutung von mir. Dazu muss man vor Ort gewesen sein, um das mitzubekommen. Und vielleicht stellt sich das ja in den nächsten Tagen heraus. Aber ich schließe es nicht aus. Eigentlich entspricht es nicht dem amerikanischen Interesse. Sollten die Iraner doch irgendeinen Fehler machen und die Amerikaner provozieren, dann kann es dazu kommen. Lassen sie sich provozieren, auch das wird man sehen. Also da müssen wir einfach noch abwarten, aber ich hoffe nicht.
Es gibt ja Experten, die das so formulieren, als würde Trump quasi die Israelis als Hammer benutzen, zynische Bemerkung, als Hammer benutzen, um den Iran und das Regime an den Verhandlungstisch zurückzuzwingen und ja im Prinzip zur Aufgabe ihrer Atomambitionen zu zwingen. Ist das ein realistisches Szenario?
Das mag sicherlich eine der Überlegungen sein. Und wenn man diese Bemerkungen von Trump sich anhört, dann könnte ich mir das vorstellen. Ist die Frage, ob das funktioniert. Also es ist ja immer eine Frage, wie klar ist die Nachrichtenlage. Aber Iran scheint schon seine Fühler ausgestreckt zu haben, auch Richtung Israel über die Zyprioten und möglicherweise auch noch andere Richtung Israel in Bezug auf Verhandlungen. Allerdings scheint die iranische Position bisher zu sein, dass sie bereit sind zu verhandeln, aber nicht unter Feuer. Sprich also zunächst mal Stopp der Angriffe und dann verhandeln wir. Während die Amerikaner sagen, ihr könnt an den Verhandlungstisch kommen, aber es wird weitergeschossen. Also da wird man sehen, wie sich das bewegt. Das zeigt aber auch, dass das Ziel eben nicht ein Verhandlungsziel ist. Und es ist auch schwierig, denn wir hatten ja schon mal eine Vereinbarung, also 2015, nämlich ziemlich genau vor 10 Jahren, ich glaube, es ist am 15. Juni 2015 unterschrieben worden, das sogenannte JCPOI, das Joint Comprehensive Plan of Action, wo es also um eine Abrüstung, auch eine nukleare Abrüstung oder zumindest eine nukleare Kontrolle des Iranes ging. Da hatten die Iraner zugestimmt. Sie waren aber skeptisch, weil sie wussten, dass dieses Abkommen von den Amerikanern, die natürlich die Schlüsselrolle dort haben, also vom damaligen Präsident Obama, nicht durch den Kongress gehen würde. Und das ist insofern richtig, weil ein Abkommen, was ratifiziert worden ist vom Kongress, wie ein völkerrechtliches Abkommen, damit auch ein ganz anderes Gewicht hat. Sie wussten, dass letztendlich Obama nur selbst unterschrieben hatte, sodass man die Amerikaner jederzeit wieder rausgehen würden, was Trump dann ja auch gemacht hat. Also die Geschichte hat ihnen recht gegeben. Deswegen waren sie so misstrauisch gegenüber diesem Abkommen, haben sich aber trotzdem danach gehalten. Sie haben sich sogar noch daran gehalten, gehalten, als die Amerikaner ausgestiegen sind und damit im Grunde genommen der wichtigste Verhandlungspartner nicht mehr dabei war. Das wäre ja unter normalen Umständen, das kennen Sie auch bei zivilrechtlichen und anderen Verträgen, wenn einer aussteigt, dann ist der Vertrag hinfällig. Die Iraner haben sich trotzdem daran gehalten, weil sie hofften, dass sie die Amerikaner noch wieder irgendwie an Bord bekommen würden. Also das muss man einfach verstehen, um zu wissen, wie misstrauisch die Iraner auch gegenüber diesen Verhandlungsangeboten sind. Die Grundlinie ist, bleibt natürlich, eigentlich braucht Iran keine Atombombe. Sie wären natürlich viel besser, die ganze Region wäre viel besser über Atombomben. Und wenn man einfach mal in eine andere Logik reingehen würde, auch von uns aus gesehen, und sagen, vielleicht muss man die Iraner nicht immer sanktionieren, sondern versuchen sie einfach mal wieder in diese gesamte Völkerfamilie reinzubringen. Vielleicht wäre das durchaus ein ganz anderer Erfolg, aber da sind wir natürlich im Augenblick nicht.
Aber nehmen wir die Region, die Sie so gut kennen, nochmal in den Blick. Wir gucken ja reflexartig immer erstmal, was machen die USA aus unserem Blick heraus. Aber welche Staaten in der Region sehen Sie denn jetzt in einer starken Vermittlerrolle unter Umständen auch? Wer könnte da ausbalancieren, was im Moment in Gewalt zu versinken droht?
Ja, so richtig sehe ich da eigentlich keinen. Der Oman ist ja ein Land, dem die Iraner vertrauen. Aber es ist natürlich ein kleines Land, das nicht vermitteln kann, sondern das kann seine guten Dienste anbieten, sprich also einen Verhandlungsraum und Kaffee und Kuchen, hätte ich jetzt fast gesagt, also das Szenario drumherum anzubieten. Inhaltlich werden sie da sehr wenig machen können. Saudi-Arabien sicherlich nicht. Das ist genau das, was man im Augenblick probiert. Die Iraner haben interessanterweise die Zyprioten ins Spiel gebracht. Vielleicht kann es irgendwelche kleineren sein, Putin sicherlich nicht. Die Iraner würden das wahrscheinlich akzeptieren, aber der Westen aus nachvollziehbaren Gründen nicht. Also das muss ich mal herausstellen, wer derjenige ist, auf einmal China ankommt. Wir hatten eine sehr erfahrene Kollegin, Helga Schmidt, die eigentlich Präsidentin der UNO-Generalversammlung werden sollte, bevor Frau Baerbock das anders entschieden hat, die sowohl von den Amerikanern als auch von den Iranern hoch angesehen würde. Sie wäre vielleicht in einer solchen Situation gewesen, die Generalversammlung oder die UNO da hineinzubringen. Aber das ist jetzt nun Geschichte. Also man wird jetzt suchen, wer ist eine mögliche Person, die dort in irgendeiner Art und Weise oder ein mögliches Land, was dort agieren kann. Das wird hinter den Kulissen passieren. Das ist jetzt noch zu früh.
Das widerspricht aber unter Umständen auch den Interessen von Benjamin Netanyahu, von dem man ja das Gefühl hat, dass er dieses historische Window of Opportunity, also sozusagen eine historisch einmalige Gelegenheit nutzen wollte, um die Bedrohung Israels ein für alle Mal zu beenden. Befürchten Sie, dass diplomatische Vermittlungsbemühungen von den Israelis hintertrieben oder militärisch konterkariert werden?
In der derzeitigen Phase ja. Ich glaube, Israel wird zunächst einfach weiter attackieren. Und ob es nun am Rande Verhandlungen gibt oder nicht, wird es wahrscheinlich nicht interessieren. Es sei denn, Trump hindert aktiv Israel oder speziell Netanyahu daran. Also davon muss man ausgehen. Man muss aber auch die Risiken sehen. Denn wenn es jetzt, und da spricht einiges dafür, das Regime vielleicht nicht fällt, sondern bleibt, dann ist sozusagen die letzte Patrone der Israelis verschossen. Also eine größere Steigerung gibt es da nicht mehr. Das heißt, das Regime wäre da möglicherweise auch gestärkt, was ja völlig absurd wäre. Übrigens auch gestärkt nach innen, denn die Iraner sind ja keineswegs zufrieden mit ihrem Regime. Also man sieht das Dilemma, also die Israelis werden jetzt weitermachen müssen, um einfach einen Erfolg herbeizuführen, damit es nicht genau ins Gegenteil umgekehrt wird.
Das Dilemma gibt es ja auch auf unserer Seite, wenn man es so will. Also die Bundesregierung betont immer, dass Israel das Recht hat, sich selbst zu verteidigen. Gleichzeitig, Sie haben es angesprochen, gibt es völkerrechtliche Bedenken. Netanyahu sagt ja, die Führung des Erzfeindes habe ein halbes Jahrhundert lang den Nahen Osten terrorisiert. Man müsse sich den Mächten des Bösen entgegenstellen. Es gibt ja auch Kommentatoren bei uns und in den USA, die sagen, wir sollten den Israelis dankbar sein, dass sie dafür sorgen, dass der Iran die Atombombe nicht bauen kann. Sind wir da mit einem doppelten moralischen Standard unterwegs?
Ja, absolut. Wir haben ja die Argumentation in der Ukraine, dass wir sagen, wir sind gegen einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Russen, richtigerweise. Im Falle Israel, eindeutig völkerrechtswidrig, sagen wir das nicht und sagen, nee, da müssten wir dankbar sein. Wir haben uns auch gewehrt gegen die Anmaßungen von Putin, der sagt, er wolle ein faschistisches Regime in der Ukraine beseitigen. Das sei sein Kriegsziel. Jetzt unterstützen wir aber einen Staat Israel, der ein Regime beseitigen will. Dann sagen wir jetzt, ja, aber der Iran ist ja nicht die Ukraine und das sind ja alle ganz schlimme Leute. Das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Im Völkerrecht wird es aber miteinander verglichen. Es gibt keinen Anspruch auf Existenz eines demokratischen Regimes. Das würden wir uns gerne wünschen. Die Realität ist aber eine andere, sondern jeder Staat, Teil der Staatensouveränität, schafft sein eigenes Regime, darf allerdings die anderen nicht bedrohen. Das ist völlig richtig und das ist auch genau der große Fehler gewesen der Iraner, dass sie nicht nur mit dieser Rhetorik ja so stark vorangegangen sind. Aber unser Gesichtspunkt wird halt von vielen Staaten in der sogenannten Dritten Welt oder neuerdings des globalen Südens nicht geteilt. Das mag uns gefallen, mag uns nicht gefallen, aber das ist eine Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und wenn Sie mal mit Personen aus dieser Gegend sprechen, dann ist das, was wir dort tun, stößt dort auf völliges Unverständnis. Und man kann natürlich sagen, die verstehen das alle nicht. Meine Erfahrung in meinem beruflichen Leben war aber immer, man sollte sich durchaus die Meinung erstmal anhören und mal zuhören, warum denn das so ist. Und da sollte man auch immer ein bisschen Bescheidenheit üben.
Israelische Freunde sagen mir auf dieses Argument, wir haben jahrelang Raketenangriffe ausgehalten, der Iran hat die Hisbollah finanziert, mit Hamas gemeinsame Sache gemacht, die Houthi-Rebellen gehören mit zu dieser Allianz des Widerstandes, nennen die sich ja, die Auslöschung Israels zum Ziel hatten. Ist es nicht verständlich, dass Netanyahu sagt, jetzt ist die Gelegenheit, unserem Erzfeind die gefährlichste Waffe, die er zu besitzen droht, aus der Hand zu schlagen, bevor es zu gefährlich wird? Also gibt es da, haben Sie Verständnis auch für das Streben danach, diese Gefahr für immer zu beenden?
Ja, natürlich kann man das verstehen. Man kann es verstehen, wenn man es so sieht. Aber erstens, die Frage ist gar nicht, wird die Gefahr tatsächlich beendet? Das ist das eine, aber es wird natürlich schwer gemacht. Und zweitens, wir haben jetzt jahrelang unter Raketen gesessen. Also da muss man doch auch einmal schauen, wieso es dazu gekommen ist. Und wir haben den 7. Oktober, also dieses furchtbare Massaker von Hamas, gegen das sich Israel zu Recht im Rahmen seines Selbstverteidigungsrechts zur Wehr gesetzt hat. Inzwischen geht es aber weit darüber hinaus. Und auch die Husis haben ja immer angekündigt, von dem Augenblick an, wo die Israelis aufhören würden, in Gaza zu schießen, hören sie auch auf zu schießen. Dasselbe gilt übrigens für Hezbollah. Also man sieht, das gibt es auch Zusammenhänge mit anderen Konflikten. Das ist der Palästina-Konflikt. Und auch hier werden wir an der Erkenntnis nicht vorbeikommen, dass eine Lösung dieses Palästina-Konfliktes, eine friedliche Lösung des Palästina-Konfliktes, natürlich all diesen Konflikten einen großen Teil des Nährbodens entziehen würde. Und es geht also nicht nur im Iran, sondern auch um diesen Palästina-Konflikt. Es geht um die Besiedlungen, es geht um Gaza, es geht auch darum, dass die Leute von Gaza vor dem 7. Oktober letztendlich auch zum Teil besetzt waren. Das ist eine Wahrheit, die man bei uns ungern hört. Es ist aber leider so gewesen. Also man muss diesen Konflikt in irgendeiner Art und Weise lösen. Damit sind die anderen Konflikte noch nicht gelöst, aber es ist doch sehr viel einfacher. Wir haben die Arabische Friedensinitiative gehabt aus dem Jahre 2002. Damals haben die arabischen Staaten unter Führung der Saudis Israel angeboten, dass sie bei einer Lösung des Palästina-Konfliktes im Sinne einer Zwei-Staaten-Lösung Israel anerkennen werden. Die Anerkennung Israels durch die anderen arabischen Staaten, also das Recht auf Existenz anerkannt durch seine Nachbarn in dieser Region, ist ja ein Kernstück. Einzige Voraussetzung wäre gewesen, die Zwei-Staaten-Lösung herbeizuführen beziehungsweise in irgendeiner Art und Weise sich mit den Palästinensern zu einigen. Und dieses hat man nicht gemacht, muss es einfach mal ganz hart sagen. Und auch Netanyahu hat sich ja nochmal sehr deutlich gegen eine Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen. Also irgendeine Lösung muss man dabei führen. Und das ist ein wirkliches Dilemma. Und ich glaube, wir müssen leider diese ganzen Konflikte in einem Zusammenhang sehen. Und man kann sie nicht immer nur stückchenweise alleine darstellen.
Ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung und Schilderung. Danke, Andreas Reinicke.
Gerne, Herr Niemann.
Und das war's für diese Ausgabe. Die nächste gibt es am kommenden Freitag wie gewohnt. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Stefan Niemann.
Und wenn ihr ein Update sucht, das euch aktuell über die Entwicklung im Nahen Osten informiert, dann empfehlen wir euch den Podcast Krieg und Terror von NDR Info, Montag bis Freitag immer morgens und nachmittags, bis zu 15 Minuten mit den wichtigsten Nachrichten aus der Ukraine, dem Iran und Israel. Den Podcast könnt ihr abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek, dann verpasst ihr keine Nachrichten.